Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Wir sind bei Folge 303 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 241. Wir beginnen eine vierteilige Folge zum Thema Buchhandelsverschwinden. Das Verschwinden von Geschäften, die sich Buchhandlungen nennen und die ein bestimmtes Bedürfnis ihrer Käuferinnen und Käufer abdecken, nämlich das Bedürfnis nach Lesen, nach Orientierung, nach Kommunikation und nach Kultur. Vier Teile, das Verschwinden von Buchhandlungen. Keine Angst, ich möchte Sie nicht mit allzu vielen Zahlen quälen, sondern ich möchte Trends aus den letzten ca. 60 Jahren aufzeigen, die dazu geführt haben, dass wir weniger Buchhandlungsvielfalt haben, als wir es mal gewohnt waren. Und ich möchte beruhigen, nein, es geht keine Kulturwelt verloren, nur weil es weniger Kaufgelegenheiten gibt und die verbleibenden Buchhandlungen sich im Angebot zunehmend ähneln. Denn das ist ja ein Trend, der auch nicht schön ist. Wir haben manchmal drei Buchhandlungen einigermaßen nah beieinander und man weiß gar nicht mehr, in welcher man ist, weil die Sortimente sind einigermaßen austauschbar. Und Sortiment heißt ja, dass der Buchhändler seine Vorlieben, die Kenntnis seiner Kunden so umsetzt, dass das, was in den Regalen steht, je nach Laden durchaus anders aussieht. Und diese Vielfalt hat gelitten. Wie in jedem Wirtschaftsbereich geht es um Angebot und Nachfrage. Und egal, ob es um ein Restaurant, um eine Bäckerei oder um einen Dienstleistungsbetrieb geht, es gibt immer ein Kommen und Gehen. Die Anzahl der Pizzerien mag konstant sein oder steigen, aber Restaurants gibt es immer, außer es geht einer Region wirtschaftlich sehr schlecht. Und mit Buchhandlungen verhält es sich ein wenig ähnlich. Ja, wir haben allerdings ein paar Besonderheiten, auf die ich nun eingehe. Ja, da dieser Podcast ja buchaffin ist und Sie als Zuhörer zu den Lesenden gehören, können Sie mir zustimmen, wenn wir sagen, in den letzten rund 20 Jahren sind etliche Buchhandlungen verschwunden und kaum neue dazugekommen. Ab und zu wurde mal eine übernommen, aber es sind nicht mehr geworden. Es sind wirklich welche verschwunden. Eigentlich ist es ein ganz normaler wirtschaftlicher Prozess, denn die Marktwirtschaft regelt das. Kommen und gehen. So tragisch auch jede Einstellung eines Wirtschaftsbetriebes ist, insbesondere dann, wenn es sich um geistige und kulturelle Inhalte handelt, das ist nun mal der Buchhändler, auch er ist ein Wirtschaftsbetrieb. Der Inhaber einer Buchhandlung investiert Geld für die Einrichtung, das Büro, Hard- und Software, für den ersten Warenbestand, er zahlt dann monatlich Löhne und Mieten und sonstige Vertriebskosten und hofft von den Umsätzen und der Umsatzsteigerung der nächsten Jahre seine Investitionen zurückzubekommen und etwa ab dem fünften Jahr darüber hinaus einen Gewinn zu erwirtschaften. Das kann funktionieren, wenn man zum Beispiel viele Veranstaltungen macht, viele Lesungen, seine Kunden sehr eng an sich bindet. Aber es muss nicht so funktionieren. Je nach Buchhandelsgröße kann sich der Inhaber einen geringen oder einen höheren monatlichen Beitrag aus der Kasse nehmen. Sein zu versteuerndes Einkommen ist dabei in aller Regel relativ niedrig, genauso wie die Löhne seiner Angestellten auch nicht sehr hoch sind. Buchhändler verdienen wenig. Das ist bekannt. Übernimmt der Buchhändler einen bestehenden Betrieb, so muss er für eine Abstandszahlung leisten, für Einrichtungen und für Warenbestand. Und das geschieht meist kreditfinanziert und er muss diesen Kredit im Laufe von mehreren Jahren tilgen. Und je nach Höhe des Prozentsatzes, zu dem er sich das Geld leiht, kann das schwierig werden oder auch sehr schwierig. Eine erste Zahl. Früher hatten wir in einer mittleren und kleineren Stadt pro 15.000 Einwohner eine Buchhandlung. Nun ist es etwa eine Buchhandlung je 30.000 Einwohner. In größeren Städten stellen sich die Verhältnisse etwas anders dar. Es soll ja Ihnen auch nur einen ganz groben Orientierungswert geben. Diese Zahlen beziehen sich auf den eingangs genannten 60-jährigen Zeitraum in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist in einigen Städten und Regionen, beispielsweise in der damaligen DDR, andere Zahlen gibt, ist bekannt, wird aber in dieser Analyse zunächst vernachlässigt. Auch Universitätsstädte haben eine höhere Buchhandelsdichte gehabt als eben Industriestädte. Tatsache ist, die Leser werden weniger. Nahmen vor wenigen Jahrzehnten, und jetzt nochmal eine Zahl, noch rund 40 Millionen Deutsche regelmäßig ein Buch in die Hand, so sind es jetzt weniger als 30 Millionen. Rund 10 Millionen Leser sind verschwunden. Und, wie wir gehört haben, Angebot und Nachfrage gehören zueinander, bedingen sich gegenseitig. Wo weniger Leute ein Buch lesen, können weniger Buchhandlungen überleben. Und Ich muss Sie beruhigen. Buchhandlungen verschwinden ja nicht völlig, sondern sie ändern teilweise nur ihr äußeres Erscheinungsbild. Manch eine Fachbuchhandlung, die viele Firmenkunden und ein sogenanntes großes Rechnungsgeschäft hatte, hat nun kein Schaufenster und kein Bedienpersonal mehr, sondern einen Webshop und ein Lager bzw. einen Bürobetrieb. Ach ja, so wie wir das ja auch von Antiquaren kennen. Etliche haben ein gutes Online-Geschäft und treue Kunden, aber kein Ladenlokal mehr, in dem jeder stöbern kann. Denn das Lager liegt im Industriegebiet und ist viel preiswerter oder auf dem platten Land, wo es sich niemals lohnen würde, ein Ladenlokal zu öffnen. Ja, und das liegt, und das ist relativ eindeutig, an den bereits erwähnten relativ hohen Mieten in den Innenstädten. Nun mal zu den Motiven, warum man überhaupt liest. Die Motive sind einfach zusammengefasst: Bildungshunger und der Wunsch nach Unterhaltung. Ja, früher wurde viel mehr nachgeschlagen. Man hatte Adressverzeichnisse und Lexika, die im digitalen Wandel nahezu komplett verschwunden sind. Also noch weniger Gründe, diese Inhalte in Buchform zu kaufen. Also manche Genres schwächeln sehr stark oder haben sich eigentlich nahezu komplett pulverisiert bei den Büchern. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Lesemotive. So waren sie in der Zeit des Wirtschaftswunders, genauso wie heute, eine Geldfrage. Aber gemessen am jährlich steigenden Einkommen waren die Mieten und sonstigen Lebenshaltungskosten vergleichsweise niedrig. Wir sprechen hier von den 1960er bis 1980er Jahren. Das verfügbare Medienbudget und die Zeit, und auf beides kommen wir gleich noch zu sprechen in der späteren Folge, das verfügbare Medienbudget verteilte sich sehr großzügig auf Zeitungen, Zeitschriften und Bücher. Sie ahnen, auf was ich später hinaus möchte. Ja, betrachten wir den gleichen Zeitraum, also 60er bis 80er Jahre, auf Buchhandelsseite, so mussten diese früher eine relativ niedrige Summe von Quadratmetermieten von vielleicht umgerechnet 5 Euro bezahlen. Jetzt sind das mehr als 35 Euro. Weitere Kostenfaktoren, die besonders gestiegen sind, sind die Versandkosten. Die vorher staatliche Bundespost hatte als Kulturauftrag, sozusagen quersubventioniert, sehr billige Versandkonditionen für Bücher. Das ist seit etlichen Jahren vorbei. Dazu kommen für den Buchhändler die deutlich gestiegenen Energie- und Lohnkosten und vieles andere mehr. All diese Summen schmälern das Einkommen, das sich mit Büchern generieren lässt, sind also ein wirtschaftlicher Nachteil für jeden Buchhändler, egal in welchem Jahrzehnt er in welcher Stadt auch immer seinen Laden betreibt. Denn die Differenz zwischen Umsatz und Wareneinkauf beträgt in aller Regel beim Buchhändler etwa 30-40%. Je mehr Kosten von dieser Differenz abgezogen werden, desto geringer der verbleibende Nettolohn des vom Inhaber geführten Buchgeschäfts. Kommen dann noch hohe Zinskosten zwischen 3% und vielleicht sogar bis zu 10% eines aufgenommenen Kredits hinzu oder eines Überziehungskredits beim Girokonto, wird die sogenannte Marge für den Buchhändler immer geringer. Sie schmilzt gen Null. Anders als vom Laien vermutet, sind Buchhändler nicht in erster Linie Leser, sondern sie arbeiten in einem Wirtschaftsbetrieb. Sie sind also Händler. Ja, sie lesen in ihrer Freizeit vergleichsweise viel, jedoch von den diversen Büchern, die sie einem Kunden anbieten, kennen sie nur wenige Sätze zur Hintergrundinformation, können allerdings Autor und Verlag sehr viel besser einschätzen, als es der gewöhnliche Leser kann. Die begrenzte Lesezeit eines Buchhändlers führt dazu, dass er pro Jahr sicherlich auch nicht mehr als 30 oder 50 Bücher liest, obwohl er zu vielleicht 300 Büchern eine profunde Aussage machen kann. Denn während der Ladenöffnungszeiten kommt ein Buchhändler in aller Regel nicht zum Lesen. Also für all diejenigen, die in ihrem Bekanntenkreis junge Leute haben, die eine Ausbildung als Buchhändler machen wollen, die begeisterte Leser sind, denen muss man ganz vorsichtig sagen, ja, ihr dürft immer und immer lesen, aber natürlich nicht während der Ausbildung und nicht während der Arbeitszeit in der Buchhandlung. Da habt ihr andere Dinge zu tun. Aber das Urteilsvermögen, was man sich mit viel Lesen erwirbt, das ist Gold wert für den Buchhändler. Werfen wir einen letzten Blick auf die Kosten mit der Perspektive, wie auch heutzutage Buchhandlungen trotz des genannten sehr schwierigen Umfelds gewinnorientiert geführt werden können. So liegt das möglicherweise darin verborgen, dass Kulturvermittlung eigentlich in gewissen Teilen eine kommunale Aufgabe ist. Und ein Teil dieser Kosten darf nicht nur bei den Buchhandlungen verbleiben, sondern sollte von öffentlicher Seite gefördert oder unterstützt werden. Beispiele wären subventionierte Mieten und die Verpflichtung öffentlicher Institutionen wie Schulen, Bibliotheken und Behörden, dass diese ausschließlich beim lokalen Buchhandel einkaufen sollten. Das wäre ein möglicher Lösungsaspekt. Wir kommen in Folge 4 dazu. Einige dieser Themen werden wir vertiefen, denn sie beinhalten kommunikativen, kulturpolitischen und wirtschaftspolitischen Sprengstoff. Wollen wir eine Vielfalt der Literatur erhalten, kann dies in Teilen nur mit finanzieller Unterstützung von dritter Seite funktionieren. Denn so viel ist klar, wenn die Schere zwischen Kosten und Einnahmen immer enger wird, so ist es klar, dass ein Buchhandelsinhaber spätestens dann seinen Betrieb einstellen muss, wenn ihn die Kosten auffressen oder wenn er seine Kredite nicht mehr bedienen kann. Da helfen auch das beste Buchangebot und ein optisch schön ausgestatteter Laden oder ein vielfältiges Angebot nicht aus. Das reicht einfach nicht. Wenn wirtschaftliche Zwänge eine sehr lobenswerte Buchhandlung in die Knie zwingen, sollte eine Buchhandlung nicht dadurch überleben, dass ein Inhaber sein Privatvermögen auf Dauer verbraucht. Wohl aber wäre es denkbar, wenn zusätzliche Erlöse aus Immobilien, Untervermietung von einem Teil der Fläche oder Ferienhäuser, in einer Form von Quersubventionierung, eine Sortimentsbuchhandlung, ja, und das ist eigentlich der richtige Begriff, eine Sortimentsbuchhandlung finanziell unterstützen. Wir werden an geeigneter Stelle noch Best-Practice-Beispiele vorstellen. Sie ahnen schon, viel Sprengstoff. Freuen Sie sich auf die nächsten Wochen, auf die nächsten 3 Folgen. Die nächste Woche ist die Folge 2 von 4 zum Thema Buchhandelsverschwinden. Es wird die Folge 304 sein, im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 242. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher. Und Sie merken, ich war früher mal Unternehmensberater. Das hören Sie zwischen den Zeilen raus. Das bekomme ich auch immer wieder gespiegelt, dass Hörer das besonders gut finden, dass dieser profunde Background auf meiner Seite liegt. Schöne Grüße, kommen Sie gut durch diese Woche. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören.